Das heißt, wir befähigen sozusagen die Menschen, wieder ins Tun, ins Handeln zu kommen, ihre Rollen, ihre Gewohnheiten wieder aufzugreifen, auch das zu tun, was vielleicht von ihnen erwartet oder verlangt wird, und dass sie ihren Alltag eben wieder selbstbestimmt gestalten können und eben aber auch an der Gesellschaft teilhaben können. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade auch bei psychischen Erkrankungen, weil das ja auch häufig mit sozialer Isolation oder Rückzug eben einhergeht oder, wie sie auch schon gesagt hat, ne, mit einer Berufsunfähigkeit. Und das ist für die Menschen, die aber zu uns kommen, ja aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also viele beschreiben eben, mir fehlt die Arbeit, mir fehlt die Routine, dieser Alltag, diese Struktur. Und da versuchen wir sozusagen ja anzusetzen und versuchen da, wie gesagt, Dinge wieder ja herzustellen, zu verbessern oder eben zu erhalten. Und schauen da eben ganzheitlich auf den Klienten, weil wir einfach von ausgehen oder die Ergotherapie von ausgeht, dass wenn ich tätig bin und teilhaben kann an der Gesellschaft, dass das einen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Einfluss auf die Gesundheit hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben in unserem Podcast schon häufig über psychische Erkrankungen gesprochen, insbesondere über die Depression, der wir auch eine eigene Miniserie gewidmet haben. Denn psychische Erkrankungen sind die Hauptursache für Ausfälle durch Berufsunfähigkeit und insofern nicht nur aus dem Grund für uns natürlich besprechenswert, sondern auch, weil sie sich zunehmend in der Gesellschaft ausbreiten. Und diese große Ausbreitung, die steht in direktem Gegensatz zu der Verfügbarkeit von Therapieplätzen für Psychotherapie. Das haben uns unsere Gäste, die wir im Rahmen der Miniserie auch befragt haben, immer wieder bestätigt, dass Patienten mitunter mit monatelangen Wartezeiten auf Therapieplätze für Psychotherapie belastet sind. Doch es gibt sinnvolle alternative Behandlungsmethoden und über eine davon wollen wir heute sprechen, nämlich über die Ergotherapie. Und zu diesem Zweck begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast, Julia Müller. Liebe Frau Müller, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und meine Fragen beantworten wollen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und für das Interesse an der Ergotherapie.
Ja, Sie haben uns dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, liebe Frau Müller, dass die Ergotherapie eine alternative Behandlungsmethode sein kann, auch für psychisch Erkrankte und in vielen Fällen eben eine hilfreiche Ergänzung oder auch Behandlungsmethode sein kann. Sie sind Leiterin einer ergotherapeutischen Praxis, Herausgeberin des Fachmagazins Ergopraxis und Sie sind natürlich selber auch ausgebildete Ergotherapeutin. Von daher meine allererste Frage, die sich erstmal stellt, mir sowie vielen anderen bestimmt auch, was ist eigentlich die Ergotherapie? Also was zeichnet diese Behandlungsmethode aus und wie ist dieses Berufsbild eigentlich ursprünglich entstanden?
Ja, da sagen Sie, glaube ich, was ganz Wichtiges. Das fragen sich ganz viele, was Ergotherapie eigentlich macht. Ich glaube, die Definition, die wir haben oder das zu erklären, ist tatsächlich sehr schwierig, weil der Begriff oder die Ergotherapie sehr, sehr umfassend ist. Ich versuche es mal klar zu verdeutlichen. Grob gesagt kann man erst mal sagen, dass die Ergotherapie Menschen erstmal unabhängig von der Diagnose, ob Erwachsene, Kinder, ältere Personen, dabei unterstützt, dass sie wieder das tun können, was sie tun möchten in ihrem Alltag, was für sie bedeutungsvoll ist und das trotz Krankheit oder mit Krankheit, um dann eben wieder ein lebenswertes Leben zu erlangen. Das heißt, wir befähigen sozusagen die Menschen, wieder ins Tun, ins Handeln zu kommen, ihre Rollen, ihre Gewohnheiten wieder aufzugreifen, auch das zu tun, was vielleicht von ihnen erwartet oder verlangt wird und dass sie ihren Alltag eben wieder selbstbestimmt gestalten können und eben aber auch an der Gesellschaft teilhaben können. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade auch bei psychischen Erkrankungen, weil das ja auch häufig mit sozialer Isolation oder Rückzug eben einhergeht oder wie sie auch schon gesagt hat, ne, mit einer Berufsunfähigkeit. Und das ist für die Menschen, die aber zu uns kommen, ja aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also viele beschreiben eben, mir fehlt die Arbeit, mir fehlt die Routine, dieser Alltag, diese Struktur. Und da versuchen wir sozusagen ja anzusetzen und versuchen da, wie gesagt, Dinge wieder ja herzustellen, zu verbessern oder eben zu erhalten. Und schauen da eben ganzheitlich auf den Klienten, weil wir einfach von ausgehen oder die Ergotherapie von ausgeht, dass wenn ich tätig bin und teilhaben kann an der Gesellschaft, dass das einen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und das wissen wir, glaube ich, alle, was zum Beispiel schon die Struktur, wenn ich auf Arbeit gehe, einfach schon für eine Hilfe ist. Da beachten wir sozusagen immer die Betätigung, also das, was ich tue, die Person, das ist ganz wichtig, mit ihren Werten, mit ihren Rollen, mit ihren Interessen, das, was sie geprägt hat, wo sie herkommt und aber eben auch die Umwelt, in der ich das tue. Das heißt, die Ergotherapie schaut, wie gesagt, auf ganz, ganz viele Aspekte. Und die Entwicklung der Ergotherapie ist tatsächlich so, dass es am Anfang so losging, dass sie sozusagen in der Nervenheilanstalt, die es früher gab, sozusagen tätig waren und es so der Grundgedanke war, wir müssen uns erstmal überhaupt betätigen. Also das war schon so diese Grundannahme, wir müssen was tun. Und so ist auch die Beschäftigungs- und Arbeitstherapie so ein bisschen entstanden. Also da hatten wir sozusagen noch einen anderen Namen wie Ergotherapeuten. Durch die Weltkriege ist das Ganze so ein bisschen funktioneller geworden. Das heißt, da sind wir so auf diesen biomedizinisches Modell gekommen. Das heißt, wir haben geguckt, okay, in dem Körper sind Defizite, da müssen wir was reparieren, damit der Mensch sozusagen wieder funktioniert. Und haben dann aber festgestellt, die ganze Medizin, ja, das ganze Wissen, was sozusagen hinzukommt, dass es zu kurz gedacht ist. Das heißt, wir haben ja jetzt dieses biopsychosoziale Modell, wo wir einfach wissen, wir schauen auf mehr. Wir schauen auf mehr als nur auf den Körper. Wir schauen auf, wo bin ich aktiv, mit wem bin ich aktiv, wie geht es meiner Seele, wie bin ich sozial eingebunden, aber natürlich auch trotzdem immer noch den Körper zu sehen. Und da sprechen wir in der Ergotherapie von verschiedenen Paradigmen. Das heißt, früher haben wir sehr auf die Körperfunktion geschaut und jetzt richtet sich der Blick hin eben mehr auf diese Betätigung, auf das Tun, was der Klient macht. Und im besten Fall ist das sozusagen der zentrale Ausgangspunkt in der Ergotherapie, was aber nicht heißt, dass wir die Körperfunktionen, also das, was dahinter steckt, zum Beispiel der Antrieb, die Konzentration, die Stimmungslage, dass wir die komplett außen vor lassen. Aber der Schwerpunkt der Ergotherapie ist sozusagen immer das, was tue ich und was will ich wieder tun, was ist für mich als Mensch lebenswert, was führt für mich zu einer gewissen Lebensqualität und zu einem gewissen Wohlbefinden. Mhm. Ja?
Das heißt, Sie haben jetzt erstmal einen ganzheitlichen Ansatz beschrieben der ergotherapeutischen Behandlung aus der Entwicklung der Nervenheilanstalten, wie Sie es geschildert haben, hin auch natürlich zu diesem individuellen Blick auf den Patienten, was braucht jemand, um am Leben wieder vollständig teilnehmen zu können, sowohl sagen wir mal von der mentalen Fähigkeit her oder kognitiven Fähigkeit her, als auch körperlich bedingt. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf psychische Erkrankungen schauen, beziehungsweise am Beispiel der Depression uns dem mal widmen, wie könnten da Ansätze aussehen, wenn Patienten zu Ihnen kommen, natürlich auch je nach Grad der Erkrankung, immer abhängig von dem individuellen Fall, wie könnten Behandlungsmethoden aussehen bei einer Depression oder wie gehen Sie da vor?
Genau. Also wichtig ist, glaube ich, was ich nochmal so voranstellen würde, gern, wie gesagt, der Körper, der ist immer mit dabei und wir als Ergotherapeuten schauen aber, wie sich diese psychischen Erkrankungen jetzt zum Beispiel im Fall dieser Depression sozusagen im Alltag zeigen. Das heißt, nicht nur, was hat das für Auswirkungen im Körper, sondern wie sehen wir, wie ist diese Erkrankung spürbar für den Klienten? Und mit diesem Anliegen kommt der Klient ja im besten Fall zur Ergotherapie. Das heißt, der Klient sitzt bei seinem Hausarzt oder bei seinem Psychiater und äußert seine Symptome und der muss dann ein Ergotherapierezept ausstellen. Und dann ruft der Klient bei uns an, vereinbart einen Erstgespräch oder ein Termin. Und in diesem Erstgespräch geht es erstmal darum, sozusagen zu erfassen, was macht denn diese Depression mit diesem Klienten, mit seinem Alltag, in seinem Alltag. Wo bringt es Einschränkungen? Was kann er nicht mehr? Was würde er aber gern wieder machen? Wo sind vielleicht trotzdem noch Ressourcen, Dinge, an denen man zehren kann? Also ich sage immer so, man versucht erstmal so das erste Mal sich kennenzulernen und so eine Idee davon zu haben, was möchte derjenige eigentlich und ist das tatsächlich was für die Ergotherapie? Das heißt, können wir ansetzen oder ist es was, wo wir sagen, nein, das ist eher ein psychotherapeutischer Ansatz oder ein Anliegen, was wir vielleicht auch gerne einfach weitergeben würden.
Das heißt, also das liegt sozusagen immer am Grad oder an der Schwere der Erkrankung?
Würde ich, glaube ich, so allgemein nicht sagen, weil Ergotherapeuten arbeiten ja auch in Kliniken, wo es eben um akute psychische Erkrankungen geht. Natürlich, glaube ich, ist es grundsätzlich immer gut, wenn man sich rechtzeitig genug bei einer psychischen Erkrankung Hilfe holt. Also das kann ich zumindest so in meinem beruflichen Alltag feststellen, dass wenn sich eine Depression schon sehr chronifiziert hat und die Klienten erst nach Jahrzehnten vielleicht auch das erste Mal zur Ergotherapie kommen, dass es dann natürlich deutlich schwieriger ist, dann Level zu erreichen, womit der Klient vielleicht auch zufrieden ist oder
weil man eingefahrene Strukturen dann nicht mehr so leicht aufbrechen kann wahrscheinlich. Ne?
Genau. Na? Und also wie gesagt, Ziel ist immer oder Anliegen sollte immer sein, dass wir sozusagen irgendeinen Anhaltspunkt im Alltag haben. Also nur zu sagen, ich merke, mein Selbstwert ist nicht gut, aber eigentlich kriege ich alles hin. Das wäre jetzt, sage ich mal, schwer, da vielleicht jetzt in der Ergotherapie anzusetzen. Ja. Aber wenn ich sage, was ich durch mein verringertes Selbstwert merke, ich, dass ich mich zurückziehe, in sozialen Gruppen nicht so auftrete, wie ich gern möchte, also irgendwie so einen Teilhabebezug hat, einen Alltagsbezug hat, das wäre so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Ergotherapie. Gerade bei psychischen Erkrankungen ist es eben gar nicht so leicht, das auch herauszufinden, was will ich denn in meinem Alltag eigentlich, weil das eben auch viel ist. Es fällt mir vielleicht schon schwer, habe große Selbstzweifel, Antriebsminderung, habe das Gefühl, es geht irgendwie nicht. Gerade Menschen mit Depressionen beschreiben das ja häufig, dass sie von dieser Krankheit so übermannt werden und irgendwie das Gefühl haben, sie können nichts mehr. Sie können weder irgendwie das eine noch das andere beeinflussen. Und da geht es dann zum zweiten Schritt in der Ergotherapie, wenn man das Gefühl hat, wir brauchen jetzt noch mehr Informationen, ich muss den Alltag, das Leben des Klienten besser verstehen. Dann haben wir verschiedene Assessments, Interviews, Checklisten, je nachdem, was wir das sozusagen das Gefühl haben, was für den Klienten richtig ist, um sozusagen den Alltag noch genauer zu analysieren, zu schauen, okay, auf welcher Ebene müssen wir denn ansetzen? Wo sehe ich die Hauptbeeinträchtigungen? Was tut er vielleicht überhaupt noch? Wo kommt er vielleicht her? Wie war früher der Alltag? Das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Will ich wieder dahin, wo ich war? Oder sage ich, nee, ich merke, so kann ich nicht weitermachen. Hatte ich zum Beispiel eine Klientin, die erst einen Burnout und dann eine Depression hatte und gesagt hat, ich merke, ich habe überhaupt nicht auf mich geachtet. Mein Leben war eigentlich nur Arbeit. Und daraufhin bin ich dann sozusagen in die Depression gerutscht. Und sie hat gesagt, so war ich, aber da will ich nicht mehr. Auch das ist ja auch so eine ganz wichtige Erkenntnis. Und mit Hilfe dieser Assessments oder Interviews, wie gesagt, machen wir dieses Bild noch klarer. Und diese Assessments helfen uns Ergotherapeuten sozusagen eben immer durch diese ergotherapeutische Brille zu schauen und zu sagen, okay, wo ist Ergotherapie und wo muss vielleicht noch eine andere Fachdisziplin mit rein? Und wenn wir das dann gemeinsam erarbeitet haben und auch so ein Bild uns erarbeitet haben, wo die Ressourcen, aber auch die Schwierigkeiten liegen, dann arbeiten wir mit dem Klienten gemeinsam eben auch Ziele. Das heißt, was konkret will ich denn in meinem Alltag schaffen? Ein Beispiel war, dass eine Klientin mit einer Depression bei mir gesagt hatte, ich will einfach mal wieder 10 Minuten lesen können und mir den Inhalt merken können von einem Buch. So, ne? Oder ich will eine Haushaltsaufgabe ausführen, ohne dass ich Gefühl habe, ich verzettel mich wieder und bin nach 2 Minuten schon wieder ganz woanders. Das heißt, einfach auch fokussiert bei einer Aufgabe sein. Können aber auch so Dinge sein wie, ich schaffe es früh aufzustehen oder mir regelmäßig Mahlzeiten zuzubereiten. Na, also das ist je nach Schweregrad der Depression eben ganz, ganz unterschiedlich. Wenn es jemand ist, der schon stabiler ist, kann es sein, ich will wieder arbeiten gehen. So, ne? Also da kommen die Klienten sozusagen mit ihren Anliegen und darauf gehen wir dann ein. Und wenn wir die Ziele dann zusammen festgelegt und definiert haben, dann schauen wir, okay, aus den Erkenntnissen, was für eine Intervention wäre denn jetzt sinnvoll? Das heißt, wie gehen wir da vor? Wie können wir diese Ziele erreichen? Und da versuchen wir in der Ergotherapie immer eben diesen Klienten abzuholen, weil Also als ich angefangen habe, ich bin jetzt 17 Jahre in der Ergotherapie, weiß ich noch, habe ich eben auch sehr funktionsorientiert gedacht und habe immer versucht, so wir müssen so die Funktion und ich muss als Therapeut sozusagen ja das Ruder in die Hand nehmen und wissen, was und wie, und der Klient führt einfach nur aus. Und mit dieser Entwicklung in diese betätigungsklientenzentrierte Ergotherapie, es ist tatsächlich eher ein partnerschaftliches Miteinander. Und ich merke, dass das viel nachhaltiger und wertvoller ist, weil ich meine ergotherapeutische Expertise mitbringe, ich den Klienten aber als Experten für sein Leben sehe. Ja. Und wir dann eben gemeinsam schauen, okay, was ist denn für deinen Alltag tatsächlich umsetzbar? Ich kann ja gute Ideen haben, wenn er aber sagt, nee, das können Sie mir vorschlagen, aber ich weiß, dass ich es nicht umsetze, dann hat es keinen Effekt. Und wenn wir dann sozusagen die passende Möglichkeit gefunden haben oder die passende Intervention, dann ist ja nicht nur eine, sind immer mehrere, wie man Ziele erreichen kann, dann versuchen wir sozusagen zu erarbeiten, wie kann der Klient das bestenfalls umsetzen. Wir begleiten da, wir beraten da, wir unterstützen, gucken, was sind realistische Ziele, auch kleine Ziele, damit das Ganze auch machbar und umsetzbar ist. Ja. Genau, und wenn sozusagen dann das Rezept ja beendet ist, also ein Rezept hat meistens so um die 10 Einheiten oder 20 Einheiten, dann evaluieren wir und gucken, okay, was haben wir denn erreicht? Und das machen wir zum Beispiel uns in der Praxis tatsächlich auch mit Zahlen, damit das Ganze messbar ist. Das heißt, am Anfang der Behandlung bewertet der Klient sein Ziel, wie er es aktuell ausführt und wie zufrieden er damit ist, auf einer Skala von 1 bis 10. Und am Ende der Behandlung sozusagen wieder, um zu gucken, okay, hat sich denn für mich subjektiv irgendwas verändert? Habe ich denn was erreicht?
Ja. Für mich schließt sich jetzt eine Frage an, die, wenn ich zurückdenke an die Gespräche, die wir bisher hier hatten mit Gästen, die entweder betroffen waren von Depressionen oder auch deren Angehörigen, die ich wichtig finde aus Sicht der Betroffenen. Wenn ich jetzt wirklich eine richtige Depression habe, dann ist es ja oftmals so, dass die Betroffenen in einen lethargischen Zustand verfallen und auch oftmals das Haus gar nicht mehr verlassen können. Wie schaffen es also dann die Erkrankten, den Kontakt mit ihnen aufzunehmen und in die Behandlung überhaupt erstmal einzutreten mit ihnen? Wie gehen Sie da vor? Machen Sie Hausbesuche oder ist die erste Anforderung, dass die Patienten auch zu Ihnen in die Praxis kommen?
Genau, also das muss es nicht unbedingt. Der Arzt kann auch einen Hausbesuch ausstellen. Viele bei uns in der Praxis kommen tatsächlich in die Praxis. Das heißt, sie sind dann nicht so akut, dass sie nicht aus dem Haus kommen oder haben eben so einen großen Leidensdruck, dass sie sagen, den einen Termin mache ich. Wir haben seit Corona auch die Möglichkeit der Teletherapie. Das heißt, wir können auch über Teletherapie arbeiten. Aber der erste, also auch wenn man das macht, muss der erste Termin immer in der Praxis stattfinden und der Rest dann sozusagen kann dann online stattfinden. Okay. Aber der Hausbesuch ist auf jeden Fall möglich. Das ist grundsätzlich, glaube ich, ein Aspekt, der für die Ergotherapie wichtig wäre, weil wir diesen Umweltbezug sozusagen haben. Bei mir oder bei uns in der Praxis tatsächlich so, dass sehr wenige Klienten einen Hausbesuch verordnet bekommen. Aussage der Ärzte ist oft, muss ein bisschen raus und tut ganz gut und ne, sich mal fertig machen, sicherlich auch eine Begründung. Wir in der Ergotherapie haben zum Beispiel aber im Regelfall, also in einem Rezept sozusagen, auch die Möglichkeit, zu Hause zu beraten. Das heißt, die Klientin sagt mir aufgrund der Depression, sie kommt nicht zurecht mit dem Haushalt oder was auch immer, das stapelt sich alles mehr, sie weiß nicht, wo sie anfangen soll, oder die Angehörigen kommen nicht zurecht, dann besteht schon die Möglichkeit, sozusagen auch nach Hause zu gehen und eine Beratungseinheit zu machen. Dafür haben wir dann ein gewisses Zeitfenster und können sozusagen dann ins Umfeld des Klienten gehen und da beraten.
Okay, jetzt haben Sie auch von dem Rezept gesprochen, was Ärzte ausstellen können für die ergotherapeutische Behandlung. Und daran anschließend die Frage, wie informiert sind Ärzte an der Stelle, um dieses Spektrum dann auch empfehlen zu können? Oder tendieren Ärzte häufig dazu, auch gleich zu sagen, hier hilft nur eine Psychotherapie?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Arzt ab, was für Erfahrungen er auch mit der Ergotherapie in der Nähe gemacht hat. Und letztes Jahr gibt es ja die Blanco-Verordnung. Und das ist zum Beispiel auch sowas, also das kann ich jetzt nur für meine oder unsere Praxis so wiedergeben, da besteht ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass die Ärzte die Blanko-Verordnung bei einer psychischen Erkrankung, bei einer Depression ausstellen. Das heißt, die Blanko-Verordnung hat den Effekt, dass wir als Ergotherapeuten mit dem Klienten selber festlegen können, wie oft kommst du die Woche, was machen wir inhaltlich und wie lange ist eine Therapieeinheit. Sonst ist es festgeschrieben. Wenn der Klient eine psychisch-funktionelle Behandlung hat, ist es 60 Minuten. Und wenn er Hirnleistungstraining hat, also eher um Aufmerksamkeit, Konzentration geht, dann sind es 30 Minuten am Klienten beziehungsweise 45 mit Vor- und Nachbereitung. Und durch diese Blanko-Verordnung sind wir eben flexibler geworden. Mhm. Und der Gedanke dahinter ist, dass dadurch, dass wir flexibler mit dem Klienten arbeiten können, sind wir auch effizienter, weil wir gucken, was braucht der Klient. Wir brauchen vielleicht am Anfang eher eine sehr hochfrequente Ergotherapie und können das dann im Nachhinein mehr auslaufen lassen und sagen, wir treffen uns vielleicht auch nur noch alle 2 oder 3 Wochen. Na? Also da können wir sozusagen individuell festlegen.
Interessant. Zum Zugangsweg noch eine weitere Frage. Es muss aber nicht unbedingt ein Rezept vorliegen. Also Patienten könnten auch den Weg direkt zu Ihnen wählen und das privat bezahlen. Ist das möglich oder gibt es diese Option gar nicht?
Wenn eine akute Erkrankung vorliegt, dann brauchen wir ein Rezept. Mhm.
Sie haben jetzt viel gesprochen über die Behandlungsmethoden anhand von Aufgaben oder Übungen, die Sie mit den Patienten machen, die den Alltag betreffen. Also beispielsweise, man möchte sich wieder konzentrieren können auf 10 Minuten am Stück lesen oder man möchte seinen Haushalt wieder organisiert bekommen oder irgendwelche andere Merkmale des Alltags wieder besser in den Griff bekommen. Aber ist es auch so, dass Sie, diese Vorstellung hatte ich ehrlich gesagt bislang immer, ist es auch so, dass Sie physische Übungen mit den Patienten machen, gerade auch im Hinblick auf psychische Erkrankungen, oder sind das andere Krankheitsbilder, mit denen sich dann Patienten an Sie wenden?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, was man für ein Ziel verfolgt. Ne? Das, was Sie beschreiben, so dieses körperliche Machen, ich glaube, das ist so typisch in der Ergotherapie, vor allen Dingen in der Handtherapie. Das heißt, wenn ich einen gebrochenen Finger habe oder eine Radiusfraktur oder Narbe, da wird eher vielleicht noch der Fokus auf die Funktion gelegt. In der psychotherapeutischen Behandlung oder psychisch-funktionellen Behandlung kann das natürlich auch Anwendung finden. Das heißt, wenn ich einen Klienten habe mit chronischen Schmerzen, habe ich beispielsweise gerade eine Klientin mit Rückenschmerzen, die war schon ganz oft zur Physiotherapie. Und da hat jetzt die Ärztin gesagt, aufgrund der Blanko-Verordnung, okay, verschreiben wir mal eine Ergotherapie und gucken mal, was die da machen können. Und da ist uns zum Beispiel aufgefallen, haben wir erstmal analysiert, wie bewegt sie sich denn im Alltag? Was macht sie denn überhaupt? Ist sie körperlich aktiv? Na, dann haben wir das analysiert. Und dann habe ich eben gesehen, dass sie schon alleine vor der Bewegung ganz viel Angst hat, sich zu bewegen. Das heißt, sich da schon verspannt, und Muskelverspannung, wissen wir, führt eher zu noch mehr Verspannung, noch mehr Schmerz, ist eher kontraproduktiv. Und mit der habe ich tatsächlich schon erstmal angefangen, so leichte Yoga-Übungen zu machen oder überhaupt zu bewegen, zu schauen, wie kann sie sich anders die Schuhe anziehen. Ne? Das heißt, wir machen schon auch körperbezogene Übungen, aber immer mit dem Aspekt, die Handlungsfähigkeit und den Alltag wiederherzustellen. Das heißt immer, was mache ich jetzt damit in meinem Alltag? Ne? Bei der Klientin ging es tatsächlich eben darum, ja, wieder auch so ein gesundes Bewusstsein zu führen. Nicht jede Bewegung führt zu einem Schmerz, auch so ein Körpergefühl wieder zu erlangen. Oder ich hatte auch mal eine junge Klientin mit Magersucht. Da geht man dann auch so in diese körperorientierten Übungen und guckt so, wie fühle ich mich denn? Wie nehme ich meinen Körper wahr? Das kann man auf jeden Fall oder ja, findet natürlich auch Anwendung. Häufig aber so als Vorbereitung oder Vorgedanke, um dann sozusagen wieder in den Alltag oder in die Betätigung zu gehen.
Gibt es weitere typische Krankheitsbilder, bei denen die Ergotherapie als Behandlungsmethode helfen kann oder eine sinnvolle Alternative sein kann?
Genau, also wie gesagt, die Depression hatten wir ja schon erwähnt. Dann so
Magersucht, Themen, haben Sie auch gerade gesagt, beispielsweise.
Genau, Schizophrenie, psychosomatische Erkrankungen, also alles, was mit Schmerzen hat. Migräne hatten wir schon, andere Erkrankungen. ADHS ist auch so ein Thema, ne? Dadurch, dass es ja auch bei Erwachsenen mehr diagnostiziert wird. Anspannungsstörungen, Burnout, Angststörungen. Also das sind alles so diese typischen Erkrankungen, die in der Ergotherapie Anwendung finden.
Wie schätzen Sie das ein, wie verbreitet das Wissen darüber ist, was die Ergotherapie leisten kann? Erleben Sie das häufig, dass Patientinnen und Patienten erstaunt sind, dass sie jetzt ergotherapeutische Behandlung verschrieben bekommen?
Also einmal das, also das hören wir schon. Wieso ich jetzt Ergotherapie bekomme, weiß ich jetzt nicht. Dann auch ganz oft der Satz, was ist Ergotherapie eigentlich? Und das tatsächlich durch alle Fachbereiche durch. Das heißt, da sind wir schon immer auch in der Aufklärung. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass wir Ergotherapeuten, glaube ich, ja, lange nicht selbstbewusst genug waren und ja, sicher waren, dass das, was wir tun, einfach auch einen großen und wichtigen Stellenwert für die Klienten hat. Und ich glaube auch einfach aufgrund der fehlenden Ausbildungsreform. Ne? Es gibt immer mehr Ergotherapeuten, die jetzt studieren. Und das hat natürlich auch was damit zu tun. Wenn wir wissen, dass was funktioniert, wir aber keine Forschung haben, auf die wir uns berufen können, keine wissenschaftlichen Argumente, die kommen jetzt, wie gesagt, also ich finde, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gewandelt. Und auch wenn ich sehe, die Ergotherapeuten sich immer mehr nach außen präsentieren, was wir alles machen, Erfolgsgeschichten nach außen tragen, wie gesagt, ganz, ganz viele Podcasts über Ergotherapie, ja. Wo ich denke, so, ich glaube, da passiert ganz viel, aber ich glaube halt auch, wir haben im Gesundheitswesen, glaube ich, auch einfach nicht diesen Stand, so, also auch in der Politik, wenn man da guckt, wie viel wir da auch immer kämpfen müssen, um Reformen anzustoßen, um, was weiß ich, vielleicht auch einfach nur das Berufsgesetz zu verändern oder zu erneuern. Das braucht einfach sehr, sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Energie und da müssen wir uns immer wieder auch Gehör verschaffen und wie gesagt, da glaube ich, sind wir Ergotherapeuten immer mehr auf dem Vormarsch, dass wir das versuchen, von uns aus zu machen, aber ich glaube, es wäre halt auch notwendig, dass das eben auch aus dem Gesundheitswesen kommt. Und der DVE, fand ich, der hat das ganz schön beschrieben, ist der Deutsche Verband für Ergotherapie. Der hat jetzt eine neue Begriffsbestimmung rausgebracht und der hat zum Beispiel eben auch dort drin benannt, dass wir als Profession eben nicht mehr nur im Gesundheitswesen Akteure sind, sondern auch im Bildungs- und Sozialwesen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir als Ergotherapeuten sehen, dass Gesundheit eben nicht nur in der Praxis stattfindet, sondern ja eigentlich da im Leben, wo die Klienten sind. Wenn wir da aber eben nicht hin dürfen, weil wir eigentlich im Gesundheitswesen angesiedelt sind und das andere nicht finanziert wird, dann ist es ganz, ganz schwierig, unsere Potenziale sozusagen auszuschöpfen. Ja. Ja? Dass wir in Betriebe können, dass wir in Beratung stellen können, wo auch immer. Also
ein ganzheitlicher Ansatz ist auf jeden Fall Voraussetzung, wie wir jetzt ja festgestellt haben.
Ja, genau.
Können Sie vielleicht ein anonymisiertes Beispiel schildern, in dem die ergotherapeutische Behandlung einen eindeutigen Behandlungserfolg erzielt hat. Vielleicht aus dem Bereich Depression, aber auch gerne aus einem anderen Bereich, je nachdem, was Ihnen gerade in den Kopf kommt.
Ja, wenn das okay ist, würde ich einfach so mehr aus mehreren Bereichen.
Ja, gerne auch.
Weil ich glaube, das ist vielleicht noch mal greifbarer als wie so eins.
Ja, absolut.
Genau. Ich würde einmal nochmal auf die Klientin zurückgehen, die meinte, dass sie sich immer so verzettelt im Alltag und gesagt hat, dass sie das so unheimlich viel Energie kostet, weil sie eben merkt, dass sie nie eine Aufgabe beendet, sondern 2, 3 anfängt und dann hat sie aber keine Energie mehr und dann ist gar nichts beendet. Wir haben so eine Betätigungsanalyse durchgeführt und sie sollte einfach mal ganz genau beschreiben, was mache ich, wie mache ich es, was fällt auf. Und sie fing an, okay, also ich räume die Spülmaschine auf, fange an und da ist jetzt ein Geschirrstück, was vielleicht in den Abstellraum muss. Dann ist sie im Abstellraum, steht da und merkt, da sehe ich ja noch die nächste Aufgabe. Das heißt, ihre Aufmerksamkeit wird irgendwie überall und nirgends, aber sie war eben nicht so fokussiert, immer abgelenkt. Und dann haben wir dann eben tatsächlich Strategien erarbeitet, wie sie das für sich umsetzen kann. Und haben gesagt, okay, was hilft mir denn? Und dann habe ich eben so auf die Idee gebracht, wenn wir uns so fokussieren oder schwer fokussieren können, hilft eben diese verbale Selbstinstruktion. Ich nenne das immer so Selbstgespräche mit sich selbst. Die machen wir ja intuitiv schon ganz häufig. Und da habe ich gesagt, was halten Sie denn davon, wenn Sie das einfach machen? Ich räume jetzt die Spülmaschine aus, dann nehme ich den Teller, dann mache ich das. Und tatsächlich haben so kleine Dinge eben geholfen, dass sie dann dabei geblieben ist, Dinge tatsächlich auch zu beenden. Und dadurch, dass sie dann eine Aufgabe beendet hat, hat sie natürlich mehr davon gezehrt und mehr Energie gehabt, weil sie gemerkt hat, ja, ich kann auch wieder was beenden, es funktioniert. Oder eine andere Klientin, die hatte das Ziel, dass sie sozusagen ein bisschen mehr auf sich achtet und sich auch körperlich betätigt und hat es erstmal versucht im Sommer mit der Gartenarbeit, das ging ganz gut, dann kam der Herbst und der Winter und sie hat gesagt, ich mache wieder nichts, ich komme einfach nicht, bin nicht aktiv. Und hatte aber eben auch gar keine Ideen und da zum Beispiel auch ganz einfach erstmal gemeinsam zu schauen, okay, was gibt's denn für Angebote hier bei uns in der Region? Wo muss ich mich melden? Gemeinsam Telefonnummern raussuchen. Also schon die ersten Hürden eigentlich sozusagen mit dem Klienten abnehmen. Und tatsächlich hat sie es dann geschafft, in eine Yoga- und eine Qigong-Gruppe zu gehen und hat gesagt, ja, das war gut, weil ich weiß, ich habe jetzt diesen Termin, aber alleine hätte ich mir das eben nicht rausgesucht. Dann hatte ich nochmal eine ADHS-Patientin, eine Erwachsene. Das war auch eine Kombination mit Depression. Und die hatte so ganz Schwierigkeiten mit einem Aufschieben, so Prokrastination. Und die musste einen Zahnarzttermin machen. Und die hat gesagt, den schiebe ich schon einen Monat vor mich hin. Ich kann dort einfach nicht anrufen, das geht nicht. Und dann haben wir eben geschaut, okay, woran liegt es? Ich kann es einfach nicht. Und dann haben wir eben die Strategie angewendet, wir machen die Aufgabe kleiner. Da hat sie gesagt, naja, erstens müsste ich schon hoch ins Zimmer die Telefonnummer holen. Das wäre schon der erste Aspekt, wo ich weiß, ich bleibe wieder oben in meinem Büro und komme gar nicht runter und werde nicht anrufen. Dann haben wir eben Strategien erarbeitet, okay, wie kriegen wir das denn hin? Ich nehme das Handy halt mit hoch, da wo die Telefonnummer ist, gehe da hin, dann wähle ich die Nummer. Also wirklich sozusagen ganz kleinschrittig gemacht und nach jedem Schritt sollte sie einen Haken hinter die Teilaufgabe machen. Und so hatte sie jedes Mal das Gefühl, ah, okay, Telefonnummer rausgesucht, erster Schritt geschafft. Und häufig ist es ja dieses, wenn ich dann anfange, dann läuft es auch, ne? Und gerade bei ADS-Patienten ist es so, dass die ja Schwierigkeiten haben, eben mit Aufgaben anzufangen, weil sich das so riesengroß anfühlt für die. Mhm. So, die haben so das Gefühl, ja, wo soll ich anfangen? Und wenn man das, wie gesagt, in kleine machbare Schritte macht,
ja,
nur mental, ja, so, ne? Dann gelingt es leichter. Genau. Also häufig sagen die Klienten, ja, das ist so einfach, warum bin ich selber drauf gekommen? Da sage ich immer, ja, das ist Ergotherapie, ist der Alltag, der ist nicht kompliziert, aber man muss halt auf das schauen, was da ist. Und ja, das machen die Ergotherapeuten. Aber ich glaube, genau das ist das, was Menschen mit einer Erkrankung, einer psychischen Erkrankung dann brauchen. Sie brauchen diese ersten kleinen Schritte im Alltag, die wieder funktionieren, um Hoffnung, um Zuversicht zu bekommen. Dieses, ich merke, ich habe eine Idee, ich will was, ich will meinen Alltag wieder anders strukturieren und da gibt es eine Möglichkeit, wie wir das im Alltag umsetzen können. Und wenn ich dann merke, es funktioniert, dann steigt die Hoffnung Stück für Stück, mein Ziel wieder zu erreichen, wieder dahin zu kommen, wo ich will. Und ich glaube, das ist so dieses ganz Wichtige, ja, was wir immer wieder auch so als Feedback bekommen. Ja, und das kann ich mitnehmen. Und ich merke, da passiert was in meinem Alltag. Und das benennen wir in der Ergotherapie ganz oft als Selbstwirksamkeit. Dass ich das Gefühl habe, ich kann wieder was bewirken. Und das ist ja häufig dieses Problem bei der Depression, dass ich das Gefühl habe, die hat mich so im Griff, ich kann nichts mehr. Egal, was ich mache, mir fehlt die Energie, mir fehlt der Antrieb, ich schaffe es nicht mehr. Aber dann zu merken, doch, ich kann doch was bewirken in meinem Alltag, in mir, mit mir. Das ist, glaube ich, so was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, da haben Sie, glaube ich, vielen Menschen jetzt Mut machen können, dass man einfach auch weiß, man hat andere Wege. Also ich finde auch die Psychotherapie, das klingt ja immer so einschüchternd, ne, natürlich irgendwie auf viele Menschen, weil man entweder weiß, der Zugang ist nicht so leicht oder man muss sich natürlich dann auch selber eingestehen, man ist ernsthaft krank, ne? Und ich glaube, die Hürde, diesen Zugangsweg zu nutzen zur Ergotherapie, die ist geringer, kann ich mir vorstellen.
Genau, ich glaube, wichtig ist es halt trotzdem, die Ergotherapie ersetzt keine Psychotherapie, ne? Es gibt Klienten, wo man sagt, das ist in Ordnung, da geht es auch ohne eine Psychotherapie. Aber es gibt eben auch die, wo man merkt, nee, die müssen dann nochmal irgendwie was aufarbeiten oder die brauchen da einfach tiefgründigere Hilfe. Da habe ich aber so das Gefühl, dass das auch so im ergotherapeutischen Prozess manchmal helfen kann. Das heißt, die kommen erstmal, weil die Hürde eben kleiner ist. Und dann merken wir gemeinsam, irgendwo ist eben ja auch hier unsere Grenze. Hier komme ich als Ergotherapeut nicht weiter. Und dadurch, dass man dann aber schon ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat, zu sagen, so, das schaffen Sie, versuchen Sie da jetzt nochmal Kontakt aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr eindeutig gehört, wie vielfältig die Möglichkeiten der Ergotherapie sind und wie hilfreich eben dieser ganzheitliche Ansatz gerade im Hinblick auf den vermeintlich einfachen Alltag ist, der aber eben so viele von uns immer wieder vor diverse Herausforderungen stellt. Und auch wenn sie noch so klein vielleicht erscheinen mögen, aber sie haben, glaube ich, sehr eindrücklich gezeigt, wie sie Wege aufzeigen können, wie Menschen da rausfinden können und Lösungen einfach anbieten können für diese Betroffenen. Von daher war das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für uns als Learnings, die wir mitnehmen können, dass wir einfach wissen, es muss nicht immer eine psychotherapeutische Behandlung sein. Es kann auch eine ergotherapeutische Behandlung in vielen Fällen helfen, Struktur zu erlangen, sich selbst wieder besser zu reflektieren, den Alltag in den Griff zu kriegen oder welche Aufgabe man auch immer bewältigen möchte. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie da auch vor allen Dingen die Bereitschaft hatten, uns hier aufzuklären über Ihre sehr wertvolle Arbeit an der Stelle. Frau Müller, vielen Dank.
Ja, ich danke, wie gesagt, für die Möglichkeit.